Du hörst den Become Stronger Podcast. Nach einer Pause sind wir wieder zurück und für dieses Comeback habe ich mir heute den perfekten Gast eingeladen, und zwar Andreas Jandorek. Andreas hat eine sehr, sehr harte, aber durchaus auch inspirierende Geschichte. Und zwar ist Andreas bereits als Kind im Alter von 6 Jahren in den Leistungssport reingekommen, damals noch im Turnen. Musste sich dann in seiner Jugend durch viele teils richtig harte Verletzungen, darunter auch Wirbelfrakturen, zurückkämpfen und ist dann schlussendlich beim Kraft-3-Kampf gelandet und hat sich geprägt davon auch als eine Laufbahn als Sportphysiotherapeut entschieden. In dieser Folge lernst du unter anderem, wie du nach Verletzungen erfolgreich zurückkommst, wie du mit Angst im Training umgehst, wie das Risk-Reward-Verhältnis im Kraftsport ist und warum du auch als Hobbysportler in anderen Sportarten wie Fußball oder Skifahren eigentlich nicht am Kraftsport vorbeikommst. Wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib jetzt dran. Alright, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Become Stronger Podcast. Ich bin euer Host Manuel Kisilak. Und es freut mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute haben wir eine sehr, sehr interessante Episode und auch einen sehr, sehr interessanten Gast, und zwar den Andreas Jandorek. Grüß dich, Andreas.
Herzlich willkommen, hallo.
Gut, ja, das Thema des heutigen Podcasts, ich habe es im Intro schon angekündigt, heute geht es um Comebacks. Und ich glaube, da gibt es kaum jemand, also ich kenne niemanden, der da eine heftigere Story eigentlich hat. Zumindest wenn wir jetzt über Kraft-3-Kampf sprechen und in diesem Bereich. Da hast du schon auch ja, eine relativ lange und also so wie du das auch immer wieder schilderst auf Social Media, schon eine harte Hintergrundgeschichte aus. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, dass du dich so ein bisschen vorstellst, wer du so bist, was du so machst und ja, so ein bisschen von deinem Hintergrund erzählst.
Ich bin Andi aus Vorarlberg und war eigentlich früher schon, seit ich 6 oder 7 alt bin, im Sport, dann mit 8, 9 schon im Leistungssport als Kunstturner und aufgrund von dem eigentlich schon relativ viel mit Verletzungen, aber auch mit Leistungen zu tun gehabt. Also mit 12 bis 14 haben wir dann schon täglich trainiert, 3 Stunden. War dann aber mehr oder weniger ab 14 nur noch dauerverletzt. Also ich war mehr auf Krücken unterwegs wie sonst irgendwas. Da ist dann mein Trizeps gewachsen in der Zeit. Und dann eigentlich so über das, dann mit 15, 16 mehr oder weniger nur noch in Physio. Damals war so die Diagnose vom Arzt, ja, also mehrere Wirbelfrakturen noch gehabt und Bandscheiben waren damals auch schon nicht so toll. Und war so die Aussage, ja, Sport ist nichts für dich, kannst vielleicht mal mit Schwimmen probieren, alles andere würde ich dir nicht mehr anraten. Und das war dann so mit 17 dann das Ende vom Kunstturnen. Und über das habe ich dann selber dann viele Physiotherapien besucht und habe mich dann selber entschieden, Physiotherapeut zu werden und mich vor allem in die Sportschiene, dann auch Sportphysio zum mehr beschäftigen. Bin dann immer mehr in die Richtung gekommen, dass so die ganzen manuellen Anwendungen kurzfristig Sinn machen, mir helfen. Aber das Einzige, wie ich mich langfristig wieder meine Lebensqualität wiederherstellen kann, war Krafttraining. Und da auch großen Dank an die Physios, die mich begleitet haben. Und dann halt durch Studium habe ich dann gelernt, was die ganzen Hintergründe sind. Und dann eben später dann natürlich noch viel intensiver, wenn du es im eigenen Leib erfährst, was es bedeutet, Schmerzen zu haben und sich zurückzukämpfen, merkst du ja, wie wichtig Krafttraining da eigentlich sein kann. Das ist eigentlich so mein Hintergrund zu dem Thema.
Genau. Ja, also ich denke mal, so die meisten von den Hörern, die dich kennen, kennen dich als Kraft-3-Kämpfer. Ja. Aber du hast schon erwähnt, dass du eigentlich aus einem ganz anderen Sport kommst, und zwar aus dem Kunstturnen. Und hast auch gesagt, du bist mit 6, hast du, glaube ich, gesagt, da schon reingekommen. Wie war das für dich als Kind, wenn man eigentlich schon, ja, mit 6 ist schon, also in einem Sportart, denke ich mal, dass es normal ist, dass man da anfängt. Wie war das für dich als Kind, da schon so in die Leistungsschiene eigentlich reinzukommen?
war eigentlich interessant, weil also am Anfang so mit einmal in der Woche Training war mir sowieso gleich mal zu wenig. Hat mir dann gefallen, wo wir dann wirklich zwei, drei Trainings hatten und dann immer mehr. Dann hat man auch gemerkt, wie der Fortschritt kommt. Man hat viel schneller Elemente gelernt. Und ich habe nur damals gemerkt, dass ich körperlich doch Vorteile habe, also genetisch bevorzugt sind, was vor allem Kraft angeht, Beweglichkeit weniger. Und so ist dann eigentlich, das war gar nicht ein Zwang oder so, sondern man hat einfach gemerkt, wie man selber die Fortschritte macht und durch das ist der Spaß kommen an dem Ganzen. Es war nie die Frage, trainiere jetzt zwei, drei, vier, fünf Mal, bin jetzt zwei, drei Stunden in der Halle. Das ist ja immer so der Progress, die Verbesserung im Mittelpunkt gestanden. Natürlich auch mit dem Spaß mit den Kollegen. Also, ja.
Ja, also wenn man dich so ein bisschen verfolgt, ich meine, bei dir ist jetzt, denke ich mal, sehr stark das Nieren, wie das Problem ist, dass du zum Training gehst, sondern eher das für dich die Herausforderung, dass du dich so ein bisschen zurückhältst ab und zu, nicht jetzt jedes Mal im Equipment in One RM versuchst. Genau, also wie, also du hast schon gesagt, du bist eigentlich zum Krafttraining gekommen, weil du dich dann ja dementsprechend auch im Turnen verletzt hast und das auch beschrieben, mehrere Wirbelfrakturen. Also das ist jetzt nicht so Kategorie, wie es ja beim Kniebeugen mal passiert, dass der Adduktor vielleicht mal ein bisschen beleidigt ist, sondern das sind schon noch eine ganz andere Hausnummer. Wie sah denn bei dir der Prozess da aus, dass du da auch wieder zurückgekommen bist? Also du hast schon ein bisschen angesprochen, dass du viele manuelle Therapien auch gehabt hast, viele Physios und schlussendlich dann aber schon auch das Krafttraining für dich der Schlüssel war, um ja da auch wieder langfristig gesund auch zu werden. Und ich meine, du bist immer noch Leistungssportler, jetzt in einem ganz anderen Sport, im Kraft-Dreikampf. Und für Leistung, das ist zumindest so meine Meinung, ist immer auch die Gesundheit so die Basis, zumindest um das länger als ein paar Monate oder ein paar Jahre zu machen. Wie sah denn bei dir so der Genesungsprozess da aus?
Also eigentlich war das so mit 17, wo dann in der Physio gekommen bin, wo wirklich auf Training orientiert war. War dann aber relativ schnell auf mich alleine gestellt und habe die Physio nach 4 Sitzungen abgebrochen, mir entschieden, Krafttraining selber zu machen. Habe mich dann eingelesen im Internet, was man so machen kann und so. Mit Bodyweight-Übungen angefangen, dann auf Hanteltraining gestoßen. Und eigentlich hat man das relativ gut da, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann habe ich dann gelesen, dass man das Ganze auch wettkampfmäßig machen könnte und bin somit auf Powerlifting gestoßen. Weightlifting war ein Thema, aber damals habe ich auch mitbekommen, was es bedeutet, ein guter Weightlifter zu werden. Und das beginnt halt nicht erst mit 17, sondern halt viel früher. Deswegen war Powerlifting so quasi, ja, wäre eigentlich cool. War am Anfang aber, ich war da viel zu schnell. Also ich wollte Bankdrücken, ist sowieso gleich gegangen. Nach 3 Monaten habe ich schon 100 gedrückt, ohne davor je gedrückt zu haben. Aber Kniebeugen war ich damals auch bei 100, war aber schon schmerzhaft im Rücken und Kreuzheben. Und immer wieder probiert, bei so 140, 150 war jedes Mal wieder so ein Rückfall mit dem Rücken. Und das habe ich dann relativ schnell mal sein lassen. Das war so um die 2005. Haben wir dann entschieden, ich will eigentlich nur Bankdrücken machen. Und dann das Kniebeugen, Kreuzheben, dann erst 2006, ja, 2006 ungefähr wieder aufgenommen. Wo man es dann, wo ich mich dann halt viel mehr auch mit dem Thema Technik, Programming und so weiter beschäftigt habe. Wie kann man das machen, dass man langfristige Belastbarkeit aufbaut? Aber eigentlich der Reha-Prozess nach den ganzen Verletzungen, nach der Rückengeschichte, war wirklich nach 1, 2 Jahren wieder so, dass ich relativ viel machen habe können, was ich damals, wo ich aufgehört habe mit dem Sport, nicht mehr machen konnte. Also da ist dann wirklich vom Reha relativ schnell in den Bereich, ich will wieder einen Leistungssport, welcher funktioniert. Gerne.
Ja, das ist also cool. Was würdest denn du sagen, ist so, wenn man sich jetzt verletzt? Ja, es ist kein schönes Thema. Im Kraftsport, zumindest aus meiner Erfahrung, ist es auch etwas, was sehr, sehr selten vorkommt. Also, dass man jetzt wirklich, dass jetzt wirklich so was passiert, wie du das halt auch erfahren hast im Kunstturnen. Also, wie gesagt, also ich habe in 10 Jahren Kraftsport jetzt und auch 2, 3 Jahre wettkampfmäßigen Training. Ich habe nie irgendwie was Gröberes gehabt. Also wie gesagt, so Klassiker, Adduktor zieht halt mal, aber es ist jetzt, wie gesagt, halt Deload und gut ist. Was war für dich so, was würdest du sagen, ist so der wichtigste Punkt, um aus der ganzen Sache wieder rauszukommen? Weil es gibt ja auch sehr, sehr viele Leute, die da quasi so ein bisschen dran zerbrechen und dann nicht mehr wirklich zurückfinden. Was war so für dich der wichtigste Punkt?
Also ich finde, da gibt es relativ oder zwei grobe Unterschiede in so klassischen Sportarten wie jetzt Turnen, aber auch Fußball, Handball, was auch immer, sind die meisten Verletzungen akute, traumatische Verletzungen. Und die haben einen relativ klar definierten Reha-Prozess. Kriegst einen Gips, machst vielleicht ein bisschen da was und dann funktioniert das Ganze wieder. Das, was im Kraftsport die Verletzungen zwar weniger macht, aber deutlich anspruchsvoller, ist so der degenerative Charakter, die Überlastung. Oft ist es nur ein Warnschmerz, den man hat. Ab und zu ist schon vielleicht was Strukturelles, wenn man es länger ignoriert hat. Und das ist voll schwierig zum Deuten und auch schwierig, die richtigen Trainingsanpassungen zu finden. Das ist im Kunstturnen aber schon auch ein Thema gewesen. Also bei vielen, sagen wir jetzt so, die ganzen Patellasehnengeschichten bei den Jugendlichen, das sind auch eher Überbelastungsgeschichten. Das heißt, da ist mal so der erste Schritt, man muss mit der Belastung raus, aber man darf sie nicht komplett weglassen. Also man muss sie reduzieren. Und das ist jetzt das Schwierigste, um die richtige Dosis zu finden. Wie stark reduziere ich die Belastung? Wie sehr baue ich mein Reha-Training ein? Und wie sehr probiere ich mein Reha-Training in mein normales Training mit einfließen zu lassen? Das sind so die schwierigsten Sachen, aber man sollte es unbedingt machen. Also wenn jemand rausgeht nach einer Patellasehnenverletzung oder keine Ahnung was und ein halbes Jahr nichts macht, dann wird er vielleicht keine Schmerzen mehr haben, aber sobald er wieder anfängt, geht das ganze Thema von vorne los.
Ja, das ist schon ein sehr, sehr wichtigen Punkt auch angesprochen. Also man muss ja differenzieren, dass jetzt wirklich strukturelle, traumatische Verletzungen sind. Also Stichwort, ich reiß beim Fußballspiel ins Kreuzband, was bei einer Kniebeuge eigentlich, ja, wenn wir jetzt über Kraftsport reden, ich meine, ich weiß nicht, kennst du Fälle, wo sowas passiert ist? Also es gibt so ein paar Amerikaner, die mir jetzt einfällen, ein, zwei, die es beim Kniebeugen ja schon sehr, sehr eklig auch zerlegt hat. Aber wie würdest du sagen, hast, also bist du selber auch Physiotherapeut beruflich, hast du, wenn du jetzt mit Kraftsportlern zu tun hast, sind solche dramatischen Verletzungen dein Thema?
Direkt miterlebt in den, keine Ahnung, 50 Wettkämpfen, wo ich hier mitgemacht habe, waren ich glaube 4 oder 5. Und meistens sind es dann akute Sehnenrisse. Also das Härteste, was ich je gesehen habe, war, ich war gerade in Vorbereitung, Equipped-Wettkampf, war einer mit 300 Kilo Kniebeuge, der war schon älter, 45 oder knapp 50. Auf jeden Fall will die Exzentrik beginnen und es reißen plötzlich beide Quadrizepssehnen. Er bricht natürlich unter den 300 Kilo komplett zusammen und das Knie hat natürlich noch mehr als Quadrizepssehnenrisse davongetragen. Also sowas gibt es, aber eben, wie gesagt, ist schlecht jetzt. Also die Form einmal in 15 Jahren Powerlifting und sonst irgendwelche Knochenbrüche oder Sehnenrisse, habe ich vielleicht zweimal miterlebt, aber sonst im näheren Umfeld eigentlich so gut wie nicht. Also dieses Jahr bei der Starts haben wir eher, Alexander, was passiert, wenn ein Knochen bricht? Weiß nicht, Jelena, vielleicht noch ein Thema. Ja. So Sachen können natürlich passieren, aber wirklich sehr, 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 sehr selten.
Ja, also das schon angesprochen, es ist selten. Wie würdest du, weil mich interessiert das natürlich, weil du da eben auch beruflich und professionell sehr, sehr stark drin bist in der Thematik, wie würdest du das vergleichen mit jetzt so ja breiten Sportarten, also Skifahren, Fußballspielen, die jetzt zumindest bei uns viel, viel mehr Leute, jetzt nicht nur professionell, sondern auch hobbymäßig durchführen, wie würdest du da so die ja, der Vergleich zum Kraftsport eigentlich sehen? Wie sieht es da aus, also dieser Vergleich?
Also im Breitensport passieren natürlich viel mehr Wettkämpfe, viel mehr Verletzungen, aber das Problem liegt eigentlich nicht mal unbedingt darin, dass die Sportart per se gefährlich ist, sondern dass die Leute ein extrem niedriges allgemeine Konstitution oder allgemeine Kraft, Beweglichkeit, koordinative Fähigkeiten mitbringen und diese Sportart trotzdem auf einem guten Level ausführen wollen. Also die meisten fahren Ski deutlich über ihren körperlichen Verhältnissen. Oder die meisten spielen Fußball und tragen so einen Bauch vor sich hin. Das ist das Gefährliche. weil sie früher vielleicht mal gut waren oder vielleicht mal Ex-Bundesligaspieler, die jetzt einfach körperlich nicht mehr in dieser Verfassung sind, spielen Fußball. Es gibt nichts Schlimmeres als diese Kreisliga-Fußballspiele mit 35, 40-Jährigen, die einmal fit waren. Das ist verletzungstechnisch sehr viel, viel gefährlicher als Kraftsport. Kraftsport ist halt die Riesenchance, dass ich die langsam dosiere und dass ich genau mit dem Gewicht habe ich genau eine Dosis. Und die Dosis kann ich erhöhen oder niedrigen. Und wenn ich jetzt das nicht ganz dumm angehe, habe ich eigentlich die Riesenchance, dass ich meinen Körper langsam dran gewöhnen kann.
Ja, also ich habe früher in der Jugend selber auch Fußball gespielt und es ist halt, wie du schon angesprochen hast, also ich habe beim Krafttraining, ich kann 2,5 Kilo Schritte steigern in meiner Kniebeuge oder beim Bankdrücken. Wenn ich beim Fußballspielen jetzt blöd gefoult werde oder sowas, naja, das ist nichts damit. Oder wenn ich jetzt irgendwie einen Pressball habe und der andere ist halt viel stärker als ich, dann habe ich halt ein Problem. Also, und wenn wir jetzt an Skifahren denken, also die, wenn man sich so das anschauen, was jetzt Abfahrer, also professionelle Abfahrer so im Sommer machen, die sind ja auch in der Kraftkammer. Also ich weiß nicht, ob es da jemanden gibt, der jetzt nicht schwer beugt, weil wenn du mit 140 einen Berg runterfährst, ja, sind natürlich wieder ganz andere Kräfte. Im Vergleich zum zu einer Kniebeuge jetzt. Und ich glaube, der große Unterschied ist, also zumindest in der breiten Bevölkerung, weil ich als Trainer, ich höre das halt auch sehr, sehr oft, dass Leute einfach Angst haben, jetzt zum Beispiel Kreuzheben zu machen oder Kniebeugen zu machen. Und ich glaube, also mehr Angst, wenn wir jetzt eine Kniebeuge zu machen, als Skifahren zu gehen oder Fußball spielen zu gehen. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach bei einer Kniebeuge, wenn da 100 Kilo oben liegen, naja, ich sehe halt die 100 Kilo. Wenn ich jetzt aber Skifahren gehe und ich fahre damit 80 runter, was jetzt auch als Hobby-Skifahrer auf jeden Fall vorkommt, die Kräfte, die sehe ich ja nicht, die da wirken. Ja, aber die sind halt trotzdem da. Und ja, was würdest du jemand sagen, der jetzt vielleicht auch hobbymäßig solche Sportarten macht, sich Krafttraining so ein bisschen überlegt, aber da auch ja Angst davor hat, jetzt wirklich mal Kreuzheben zu machen, weil es gibt immer noch viele Leute, die sagen, ja, Kreuzheben zerlegt dir den Rücken, mach das nicht. Was ist so deine Meinung oder was würdest du da in der Situation jemandem sagen, wenn jemand damit zu dir kommt?
Ich vergleiche es meistens immer so mit einem Sprung, wenn du von einem Meter runterspringst, dann hast du meistens das 6-7-fache Körpergewicht drauf. Beugst du erstmal so viel, das 6-7-fache Körpergewicht, dann schauen wir mal. Klar handelt es sich um kurze Spitzenbelastung in einem bestimmten Kniewinkel, während bei einer Kniebeuge natürlich die Dauerbelastung höher und länger ist. Aber dementsprechend kann man das ein bisschen so vergleichen. Und das Zweite ist, das Nocebo aus den Köpfen rauszubringen. Das ist so schwierig, weil aus Angst oder ich bin überzeugt davon, ich tue mir weh oder wenn mir der Rücken weh tut, dann war es garantiert das Kreuzheben. Das ist das Allerschwierigste, den Leuten das so beizubringen. Deswegen muss man da extrem vorsichtig beginnen. Also der hat Angst vor Kreuzheben, okay, wir machen jetzt vielleicht mal nur erhöhtes Kreuzheben, vielleicht mal mit ganz wenig Gewicht und dann so langsam die Angst abbauen. Weil der Grund, warum er sich verletzt, wird mehr die Angst sein. Also allgemein Schmerz und so weiter hat mehr als irgendwie strukturelle Sachen. Angst ist da ein riesengroßer Schmerztreiber. Wenn man die Angst zuerst mal abbauen kann, dann wird das Risiko, dass er sich wehtut im Kreuzheben deutlich geringer sein. Das ist so meine Herangehensweise. Also nicht, weil es per se schädlich ist, fange ich mit niedrigem Gewicht an, sondern weil ich ihn daran gewöhnen will.
Ja, also ich kenne es von mir früher. Also ich habe mich jetzt nie irgendwie akut verletzt beim Kreuzheben, aber so bei den ersten 2 Jahren, ich habe eigentlich auch so ziemlich, das heißt auch, aber ich habe fast jeden Tag auch Rückenschmerzen gehabt und für mich war so ein großer Punkt, ich bin dann halt auch zum Arzt und zu Physiotherapeuten und die haben dann gesagt, ja, da Hohlkreuz, dieses und die Gewichte, das ist schlecht. Interessanterweise waren das oft auch Physiotherapeuten oder auch Ärzte, die jetzt gar keinen Bezug zum Krafttraining haben. Und das ist jetzt zumindest meine persönliche Meinung, wenn ich jetzt Kraftsportler bin, vor allem wenn ich Kraftsportler bin, dann und ich gehe jetzt zu einem Physiotherapeuten, der sagt, ja, ich darf jetzt keinen Kraftsport mehr machen. Das ist schon auch für sehr, sehr viele ein Riesenproblem. Und das auch angesprochen, dass Krafttraining für dich auch ein sehr, sehr entscheidender Faktor war, um auch wirklich zurückzukommen, wieder gesund zu werden nach den Verletzungen, die du halt im Turnen auch hattest. Und wie gesagt, wir sprechen da ja auch von Sachen wie Wirbelfrakturen. Ich glaube, das ist auch mehrere Bandscheibenvorfälle, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das sind schon auch massive, also härtere Geschichten. Also ja, mir tut jetzt mal ein bisschen der Rücken weh oder ich habe ein paar Verspannungen. Würdest du sagen, ist es als Physio, dass ich mich auch mit Training und vor allem auch mit Krafttraining auseinandersetze und vielleicht auch selber das zu einem gewissen Grad zumindest selber auch durchführe?
Ist allgemein ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, Ärzte wollen einfach immer Sachen empfehlen, wo sie sich auskennen und hundertprozentig sicher sind.
Ja.
Und wenn ich jetzt jemanden nicht betreuen kann und ich sage, man soll Kniebeugen und Kreuzheben machen, dann kann ich nicht wissen, wie er das dosiert und so weiter. Dementsprechend sind die Aussagen oft aus Vorsicht. Bei vielen Physios sehe ich halt leider auch, dass sie wenig Interesse, Erfahrung in Richtung Physiologie, Trainingslehre, Anpassungsreaktionen des Körpers haben. Deswegen, ja, ist relativ schwierig in die Richtung, die Leute zu beurteilen oder was auch immer. Aber ich denke, wenn jemand wirklich aus dem Sportbereich kommt und er will wieder zurück in den Sportbereich, dann sollte er auch einen Betreuer haben, der sich in hineinversetzen kann. Und eben die Riesenchance für unseren Körper ist, dass er auf Belastung mit einer Überkompensation reagiert. Also es wächst nicht nur der Muskel, es wächst genauso der Knorpel, wachsen die Bänder, alle Strukturen sind anpassungsfähig auf Belastung. Das heißt, ein runder Deadlift mag sein, dass er mehr Belastung ist, weil die Belastung sich halt mehr auf die passiven Elemente konzentriert und weniger auf die aktiven. Aber wenn ich den langsam progressiv steigere, kann das natürlich auch eine Anpassungsreaktion im Körper sein, dass sie das ohne Probleme machen kann. Also sie Strongman, die irgendwelche Steine heben, das funktioniert ja gar nicht mit geraden Rücken. Deswegen bin ich mir eigentlich relativ sicher, du musst selber so quasi die Erfahrung gemacht haben als Therapeut, als Arzt, wenn du jemanden im Sport wirklich beratschlagen willst, wie das weitergeht. Und auf der anderen Seite, so quasi die klassischen Sportphysio-Ausbildungen orientieren sich auch genau daran. Also da geht es eigentlich wirklich darum, ein Skifahrer landet einen Sprung in einer runden Position vom Rücken her. Und genau in der runden Position kommen ab und zu seitliche Kräfte. Und genau die runde Position mit seitlichen Kräften, was potenziell das Gefährlichste für den Rücken ist, muss trainiert werden, um diese Belastung zu kompensieren. Also so muss eigentlich jede Reha eigentlich angegangen werden, dass ich analysiere, welche Belastung brauche ich. Und klar ist das nicht der erste Schritt, den ich mache. Der erste Schritt ist natürlich Neutral Spine, perfekte Atmung und so weiter.
Ja, das ist eben das, was du auch angesprochen hast. Ich habe im Krafttraining eben den riesen Vorteil, dass ich das Ganze auch kontrolliert steigern kann, bevor ich jetzt aufs Feld gehe oder auf die Piste oder was auch immer. Und das ist ein Vorteil. Das ist meiner Sicht, also ich bin jetzt kein Physiotherapeut, aber ein Vorteil, den man auf jeden Fall auch ausnutzen sollte. Ja. Genau, also ich sehe das auch so wie du eigentlich. Also ich würde jetzt persönlich, wenn ich irgendwas habe, ich würde nicht zu einem Physiotherapeut gehen persönlich, der nichts mit Training am Hut hat. Und ich würde es persönlich auch jetzt auch jemand, der jetzt keinen Sport macht oder keinen Kraftsport macht, ich würde dem auch hier raten, dass er sich jemand suchen soll, der sich mit Krafttraining auskennt, einfach auch, weil bei mir persönlich, es war auch für mich, wo ich diese Schmerzen hatte, also für mich war halt auch das Krafttraining ein sehr, sehr entscheidender Faktor, um eigentlich auch wieder rauszukommen, obwohl mir da auch viele abgeraten haben und gesagt, ja, das ist einfach nichts für dich. Und ja, also ich habe halt auch jetzt dreifaches Körpergewicht und ich habe keine Probleme und ich habe weniger Probleme als, oder viel, viel weniger Probleme als früher mit 17, 18, wo ich halt so gut wie gar nichts noch gehoben habe. Klar ist natürlich auch die Thematik, dass ich das richtig lernen muss, dass ich da auch die Zeit rein investiere, mich mit Trainingsplanung auseinandersetze, das Thema Belastungssteuerung angesprochen. Da sehe ich persönlich sehr, sehr oft das Problem in der Trainingsplanung, dass man dann einfach auch zu schnell zu viel will. Und das ist, glaube ich, auch so, dass es du schon mehrfach so erfahren hast. Für alle, ja, die leistungsambitioniert Kraftsport machen würden, was ist so dein Tipp, das Ganze anzugehen mit der Belastungssteuerung? Weil ich kenne das von mir selber auch. Ich bin auch jemand, der gefühlt jedes Mal ins Limit gehen würde oder möchte zumindest. Und für mich ist es auch eine Herausforderung, dass ich mich da ein bisschen zurückhalte. Hast du so Tipps, wie man das Ganze so ein bisschen für sich auch anwenden kann, um da bei der Belastungssteuerung einigermaßen im Rahmen zu bleiben?
Das ist sehr das komplexeste Thema, wo auch ich mir am Anfang einen Coach gesucht habe, weil es ist selber extrem schwierig, die ganzen Faktoren zu interpretieren und nicht durch die Ego-Brille zu sehen. Und dann hat man immer so Tage, ja, geht schon, komm, noch 5 Sätze und noch. aber prinzipiell geht es einfach darum, es gibt relativ viele gute Standardpläne, sei es irgendwie diese ganzen alten 5x5 oder diese Wendler-Pläne. Die haben sich schon was überlegt vom Volumen her und die sind vom Volumen relativ gering und von der Intensität absolut machbar. Wenn man mit solchen Plänen startet und dementsprechend dann seine eigenen Schwachstellen reinbringt und vielleicht hier und da mal ein bisschen einen Satz erhöht, denkt, dann ist man schon relativ gut beraten am Anfang. Und für später würde ich einfach für diese ganze Progression, wenn du selber deinen Körper nicht so spürst oder diese ganzen Nebenfaktoren nicht interpretieren kannst, dann macht ein Coach absolut Sinn, weil der sieht das Ganze objektiv und nüchtern. Du selber bist nie in der Lage, irgendetwas objektiv oder nüchtern zu beurteilen. Das liegt einfach nicht in der Natur unseres des Menschen.
Ja, das kann ich so auch noch bestätigen. Gut. Ein Punkt, der mich persönlich noch sehr, sehr interessieren würde, ist, du bist ja nicht nur Leistungssportler, sondern auch beruflich stark eingespannt. Du betreust, glaube ich, immer auch nicht nur einen Kraft-Dreikampf-Verein, du betreust auch noch die Turner. Hast also schon einen sehr, sehr vollen Terminkalender. Und es gibt viele Leute, die sagen so, ja, ich habe jetzt nicht so die Zeit. Und ich meine, wir sind ein sehr, sehr gutes Beispiel auch, dass man trotz hoher beruflicher Belastung auch noch auf Leistungssport das machen kann, wenn man möchte. Wie bringst du das alles für dich unter? Das ist etwas, was mich persönlich interessieren würde und auch für viele, die dazuhören, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, um da einfach auch so ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen. Was ist so deine Herangehensweise an die Sache?
Mein Tagesablauf regelt sich irgendwie von selber inzwischen. Also die Sache ist halt so, ich habe ja quasi war lange als Trainer im Olympiazentrum, dann bin ich quasi daneben selbstständig als Physiotherapeut gewesen und jetzt bin ich eigentlich nur noch in der Schweiz als Personal Trainer mit Physio-Schwerpunkt und mache daneben nur noch Breitensport. Also ich betreue nur noch einen Breitensportverein. Dementsprechend ist da wirklich mehr Spaß und natürlich Lernfähigkeit, aber nicht diese Überbelastungsgeschichten ein Thema. Aber so mein zeitlicher Ablauf dadurch, dass ich im Studio quasi meinen Arbeitsort habe, natürlich klar, Mittagspause heißt Training, habe zwar 90 Minuten Weg, egal, Start um 6:30 Uhr, gehe auf den Zug, dann ist so quasi Kunde um Kunde oder je nachdem Büro oder Ausbildungsthemen, dann eine Stunde Mittagspause, ist 50 Minuten Training, 10 Minuten Essen und dann geht der Tag halt weiter und dann 22.30 Uhr bin ich zu Hause und bin halt sofort im Bett. Das ist so, das regelt sich bei mir alles von selber. Und durch das, dass ich nur 4 Tage drüben bin, habe ich 3 Tage wirklich für meine ehrenamtliche Tätigkeiten im Verein. Da trainiere ich halt nur Kinder, mache mir dazwischen ein bisschen Physio und schaue, dass die Vereinstrainings im Powerlifting, also ist alles bei mir im Keller, bei mir zu Hause, dass die auch noch halbwegs funktionieren und coache dann eben noch ein paar vom Verein. Somit ist für mich nie eine Frage, sondern Leerlauf heißt Training. Und wenn kein Leerlauf ist, ist halt Arbeit. Oder Sport oder was auch immer. Es regelt sich alles von selber. Und eigentlich meine Motivation, das zu machen, ist eigentlich meine Planung. Inzwischen coache ich mich wieder selber. Und ich sehe dann halt ganz genau, der Tag ist das Gewicht, der Tag ist das Gewicht, der Tag ist das Gewicht. Und es interessiert mich selber einfach extrem, wie wirkt sich die Phase jetzt auf die nächste Phase aus? Wie wirkt sich das auf Leistungsfähigkeit aus? Wie wirkt sich das auf meine körperlichen Beschwerden aus? Also für mich ist das einfach ein Riesenhobby. Deswegen ist hier eigentlich gar nicht Motivationsfrage oder sonst irgendwas.
Ja, also ich glaube, das ist einfach der wesentliche Punkt, dass du eine extrem hohe Leidenschaft einfach auch für die ganze Materie mitbringst. Und also ich glaube, das ist auch der wichtige Punkt, weil sonst, ja, also es ist so zumindest meine Erfahrung, wenn ich persönlich jetzt für Leistungssport, vor allem jetzt im Kraft-3-Kampf, wenn die Leidenschaft nicht da wäre, würde ich es auch nicht machen. Ja. Ich glaube, es ist auch der wesentliche Punkt, aber ich finde, du bist auch ein super Beispiel, dass man auch sehr, sehr viele Sachen unterbringen kann. Und ich glaube, dass es auch für vielen Punkt ist oder wichtig ist, auch mal zu sehen, dass es auch durchaus möglich ist, ja, wenn man diese Art von Belastung auch außerhalb vom Training jetzt mit sich bringt. Ja. Ein Punkt, den ich so persönlich sehr interessant finde, den hast du auch ab und zu mal angesprochen, ist so dieses Thema sich coachen lassen. Ich persönlich bin jemand, der jetzt auch nicht, also zumindest wenn ich für mich selber jetzt Pläne schreibe oder sowas, ich bin jetzt auch nicht der Objektivste und das ist, glaube ich, wie du gesagt hast, das ist einfach so ein menschliches Ding, dass man sich selber immer auch härter pushen möchte, zu sich selber auch strenger ist als zu anderen, was solche Sachen angeht. Trotzdem finde ich es auch durchaus wichtig, vor allem wenn man selber auch Leute betreut, dass man immer wieder solche Phasen hat, wo man sich auch quasi selber coacht. Und weil für mich sind das immer so Sachen, wo ich Dinge ausprobieren kann, zum Beispiel beim Programming und so weiter und so fort, Assistenzübungen. Ich persönlich lasse niemand irgendwas machen, das ich selber nicht gemacht habe oder das ich selber noch nie irgendwie gemacht habe. Wie siehst du dieses ganze Thema? Also du hast schon gesagt, für dich war es wichtig, auf jeden Fall auch gecoacht zu werden, um da wieder in den Leistungsbereich auch hochzukommen. Und jetzt betreust du dich quasi wieder selber, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ist deine Ansicht zu diesem Thema?
War eigentlich, also ich bin bis 2012 habe ich mich immer mehr oder weniger selber gecoacht. Dann hatte ich dann verschiedene Coaches und konnte über jeden Coach eigentlich extrem viel lernen von der Herangehensweise. Nur die meisten Coaches hast du nach 3, 6 Monaten durchschaut, weil sie plus minus immer dieselben Strategien fahren und weil sie halt ja extrem großes Kontingent an verschiedenen Leuten betreuen und dementsprechend das schon sehr Cookie-Cutter ähnlich wird. Ganz anders war es denn eigentlich bei Dedicated Sports und bei Superkraft, die halt wirklich extrem individualisierte Pläne, da hat jeder komplett einen anderen Plan. Da hat man das, da konnte man wirklich extrem viel lernen, was für verschiedene Herangehensweisen waren. Was mir dann so ein bisschen gefällt hat, und das ist extrem schwierig, dieser, nach 15 Jahren Kraftsport hast du gewisse Erfahrungen gemacht und probierst du einfach gewisse Sachen, du weißt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja. Und dein Coach kann das gar nicht wissen, weil er kennt dich nicht 15 Jahre. Und das war echt der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt sehr viel gelernt, ich will jetzt einfach wieder mal selber probieren und alles, was ich die letzten Jahre so gelernt habe, versuchen in eine quasi Jahresprogression reinzubringen. Wenn es funktioniert, super, wenn es nicht funktioniert, auch okay. Aber ich habe jetzt das Gefühl, also rein progressionstechnisch vom Training her, war das jetzt sogar fast das beste Jahr, was ich seit langem hatte. Leider konnte ich es nicht auf die Bühne bringen. Also leider bei der EM nicht und bei der WM nicht. Aus verschiedenen Gründen, aber auch hier denke ich, dass ich daraus lernen kann. Und wenn ich das nächstes Jahr schaffe, das auf die Bühne zu bringen, plus den Trainingsprogress zu haben, weiß ich jetzt meinen Weg. Und wenn ich es nicht bringe, weiß ich, dass ich mir wieder Hilfe holen will. Aber ich will die Hilfe so vielseitig wie möglich gestalten. Ich bin nicht der, wo ewig bei einem Coach ist, sondern Coaching ist für mich auch so etwas wie Erfahrungen sammeln. Also Chris Duffin war auch super Erfahrung, aber halt, ja. Er hat einfach so viele verschiedene Leute, dass er am Ende halt einfach seine Pläne rausschmeißt und wahrscheinlich gar nicht interessiert, was du jetzt wirklich machst.
Ja. Ja, ich finde vor allem, wenn man jetzt Richtung leistungsambitionierter und Training gehen, vor allem dieses Thema Belastungssteuerung. Wir haben vor der Folge schon so ein bisschen drüber gesprochen. Du bist zum Beispiel jemand, Der hat durchaus auch vor einem Wettkampf nochmal schwer trainiert, also wirklich ein paar Tage vorher. Wenn ich das persönlich mache, ich bin tot, da geht beim Wettkampf gar nichts mehr. Ich brauche einen längeren Taper. Und ich glaube, es sind auch solche Faktoren, die, wenn du jetzt nicht individuell an die Leute anpasst, das sind solche Sachen, die kannst du jetzt pauschal gar nicht rüberbringen. Also gewisse Trainings, also die Grundlage in der Trainingsplanung, klar. Aber wenn man wirklich an solche Dinge auch rangehen, ist es auch sehr, sehr wichtig, und also da individuell anzugehen und, wie du auch gesagt hast, so die eigenen Erfahrungen mitzubringen. Ja, dass man sich selber auch immer wieder mal so ein bisschen beobachtet, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht. Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr sinnvoller Zugang. Ich persönlich, wenn ich mich coachen lasse, ich wähle auch immer bewusst Leute aus, wo ich weiß, okay, da kann ich für mich selber auch viel lernen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um langfristig einfach auch für sich, ja, Fortschritte auch machen zu können. Genau. Zum Abschluss möchte ich dich vielleicht noch kurz fragen, das ist zwischendurch mal so ein bisschen erwähnt, dieses Thema Angst. Ja, im Training, dass es ein großer Punkt ist und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn es jetzt darum geht, vielleicht auch nach Verletzungen wieder zurückzukommen oder auch in den Trainingswiedereinstieg. Ich meine, ich glaube, das kennt jeder, der selber auch schwer trainiert, wenn es jetzt mal Phasen gibt, wo man längere Zeit, es reichen auch schon ein, zwei Wochen vielleicht mal raus war, weil man jetzt krank war oder was auch immer. Es ist am Anfang so, also für mich ist es immer so, als würde ich ja wieder neu Kniebeugen lernen. Und es ist auch ein gewisses Maß an Angst drin. Und ich finde, Angst ist sowas, wo unter der Hantel auf jeden Fall fehl am Platz ist auch. Und ich sehe das auch bei vielen, die vielleicht mal verletzt sind, die dann Angst haben, wieder ins Training einzugehen, obwohl das wahrscheinlich, also wie gesagt, ich bin kein Physio, obwohl das wahrscheinlich in der Situation dann auch der richtige Schritt ist. Was würdest du diesen Leuten mitgeben?
Also das Thema Angst habe ich selber nach den Verletzungen nach wie vor. Also zum Beispiel Kreuzheben kommt bei mir immer wieder vor, dass Gewichte ab 200 bewegen sich nicht vom Boden. Aber das war schon meine Rückengeschichte ist ja ewig und ich habe immer wieder Rückfälle gehabt und quasi 2016 war dann die Operation und danach ist 3 Jahre gegangen, bis ich wieder gut Kraftsport machen konnte. In der Zeit hat sich die Angst verstärkt, aber früher gab es Phasen, wo mein Rekord 312 war, gab es im Training Phasen, wo ich keine 200 vom Boden aufgehoben habe. Das war definitiv nicht Kraft. Das kann nicht sein, dass 2 Wochen nach 312 keine 200 mehr gehen. Und das sind einfach so Sachen, wo ja, auf der einen Seite ist die Schutzreaktion vom Körper, Angst ist ja nie was Negatives, Angst warnt dich ja eigentlich vor etwas. Und da muss man sich zuerst mal hinterfragen, ist die Angst wirklich rational? Was sagt mir diese Angst? Und dann auch danke dafür, dass du mich darauf hinweist, dass das gefährlich sein könnte, aber ich habe jetzt keine Ahnung, 190 mal 8 gemacht, warum soll 200 gefährlich sein? Also so denke ich, wenn man das ganze Thema ein bisschen rational betrachtet, dann wird einem klar, dass diese Angst in dem Fall absolut nicht sinnvoll ist, dass es Überreaktion ist bei unseren Emotionen. Und so probiere ich eigentlich die Herangehensweise, dass man einfach überlegt, warum habe ich eigentlich Angst, das Ganze visualisiert, das Ganze versucht zu objektivieren und dann sieht man meistens, dass die Angst unbegründet ist und dann funktioniert es eigentlich, wenn es Klick macht.
Ja, also ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Zugang, weil es ist zumindest in meiner Erfahrung, ich habe früher immer so versucht, gegen Angst quasi anzukämpfen, das als etwas Böses gesehen, aber es ist eigentlich, also es hat für mich überhaupt nicht funktioniert und das Ganze nur, ich habe immer dann einfach noch viel mehr selber auch im Weg gestanden und also ich finde den Zugang sehr, sehr geil, dass du einfach sagst, okay, das ist im Prinzip etwas Gutes. Also es ist jetzt nichts Bösartiges, sondern die Frage ist einfach, wie gehe ich damit um, was mache ich damit? Und dass ich das auch zur Kenntnis nehme und wenn es dann halt eben, wie du gesagt hast, dass ich da auch ein bisschen rational an die Sache rangehe. Klar, Emotionen sind nicht rational. Ja. Und Das ist so die Herausforderung, die sich denn da oft stellt. Ja, also oftmals ist es aber auch einfach, wie du gesagt hast, es ist einfach nur ein Schutzmechanismus. Und ich finde, es ist auch wichtig, das anzuerkennen. Und darum finde ich das auch sehr, sehr gut, wenn du sagst, okay, danke, Angst. Ja, aber weiter geht's. Und ja, es finde ich ein sehr, sehr wertvoller Zugang auch. Gut, Andi, vielen Dank für heute. Ich glaube, das ist für sehr, sehr viele Leute, das ist jetzt nicht nur Kraft-Dreikämpfer oder Kraftsportler, eine sehr, sehr wertvolle Folge. Und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du dir die Zeit heute auch ja, genommen hast. Wenn jemand Fragen an dich hat, wo kann er dich erreichen?
Auf Instagram am besten.
Ja. Genau, also wir werden dein Instagram auf jeden Fall auch in der Beschreibung verlinken. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen zu folgen. Ich finde, die Art, wie du dann auch den Prozess beschreibst, ich finde das sehr, sehr interessant zu lesen auch, weil du das wirklich auch aus verschiedenen Blickwinkeln hast und dadurch eben auch die beide Seiten kennst, sowohl Leistungssportler als auch Physiotherapeut, finde ich das auch einen sehr, sehr ja, finde ich das auch sehr, sehr interessant, jedes Mal auch, weil man diese Kombination aus Leistungssportler und Physio, das hat man sehr, sehr selten. Meistens ist es eben entweder oder und ich finde das auch super, dass du auch die Sachen dementsprechend teilst. Ja, vielen Dank auch an dich fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du daraus was mitnehmen konntest, würde es mich sehr freuen, wenn du das Ganze auch auf Social Media teilst, damit auch deine Freunde davon profitieren und wenn ich dich auch beim nächsten Mal wieder als Zuhörer dabei habe. Gut, damit verabschieden wir uns und ja, ciao.
Dankeschön und tschüss.